Herzlich willkommen zu Spielmacher. Menschen von allen Seiten, produziert von 360 Media. Mein Name ist Sebastian Hellmann und ich bin der Host oder der hoffentlich mit sympathischer und nachvollziehbarer Neugier die Fragen stellt. Und wir sprechen ja in Spielmacher Fußball von allen Seiten. Ganz oft mit Trainern, Experten, Ex-Spielern und haben uns gedacht, es gibt ja so viele Spielmacher, auch außerhalb des Fußballs. Warum fragen wir nicht schlaue und oder erfolgreiche und oder öffentliche Menschen, warum sie da sind, wo sie sind? Und der Gast heute ist schlau, erfolgreich und öffentlich und heißt Nils Klagau.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Ja, hallo Nils, das war ein Einstieg, ne?
Wunderschön.
So, freut mich, dass es dir gefällt. So, ist das letzte Interview mit 49, habe ich jetzt mal knallhart recherchiert.
Ja, das könnte passieren. Es kommt drauf an, wann ihr das ausstrahlt, aber heute live 49.
So sieht's aus. Also ist der 30.10., wenn wir das aufzeichnen. Und dann wirst du in einem Tag oder morgen sozusagen 50. Ist das eine relevante Zahl für dich oder bist du keiner, der es groß hat mit Geburtstagen und Zahlen und Abschnitten im Leben?
Also ich bin ziemlich relaxed. Sicher ist es eine Zahl, aber da wir ja heute meistens sehr alt werden, würde ich mal sagen, die Hälfte des Lebens geschafft.
Also peilst du die 100 an?
Wenn ich gesund, geistig wie auch körperlich bleibe, bin ich da sehr offen. Sonst glaube ich auch sehr entspannt zu sagen, war ein erfülltes Leben, ist gut jetzt.
Achtest du auf dich?
Ja.
Was heißt das?
Also ich glaube, wenn Körper, Seele und Geist sich wohlfühlen, dann spürt das der Mensch. Und klar, jeder hat seine Laster, aber ich glaube, dass das bei mir ganz gut im Einklang ist. Also bewegen, ein bisschen was tun, weil wir nun mal älter werden, Ernährung, Dinge genießen, aber dennoch auch ein paar Dinge tun, damit man auch im Alter noch läuft und geistig fit ist.
Ich glaube, geistige Fitness und vor allem soziale Aktivität ist so das Größte und Wichtigste im Alter. Ich weiß nicht, hast du viel in deinem Umfeld, die, keine Ahnung, 70 plus sind, 80 plus, wo du merkst, bei den einen ist es gut, bei den anderen ist es nicht gut, das kann man sich vielleicht abschauen?
Ja, ich glaube, also ich war auch immer ein Fan von den Blue Zones, wo ja auch Wissenschaftler früh geguckt haben, warum sind die in Sardinien denn alle so uralt, Frau wie Mann? Und das gibt es ja auch in Südamerika und an einigen Ecken auf Japan, dieser Welt.
Ja. Ja.
Und es ist einerseits Ernährung, es ist sicherlich auch ein bisschen Genetik, aber es ist das Soziale, es ist das Miteinander, was gerade auch in Japan und so toll praktiziert wird. Es ist aber auch die Bewegung. Und wenn diese ganzen Komponenten zusammenpassen, sieht man einfach, die werden glücklich und gesund alt. Wenn ich mir dann so ein paar andere Westler angucke, die vielleicht doch zu viel vorm Fernseher sitzen.
Wie weit in den Westen müssen wir da gehen?
Komisches Fastfood. das findest du überall. Ne? Also es gibt, glaube ich, auch in der Nachbarschaft Beispiele für gesund, wie auch, meine Güte, das ist nicht so gesund.
Mhm. Dann habe ich auch ein Geschenk für dich. Das ist... darfst du morgen jetzt auspacken? Man sieht zwar, was es ist.
Ei.
Das ist sozusagen, Pandoro ist das Ortomol von Italien quasi. Ja. Also mit viel Butter und Chocolate Chips, weißt du?
Ich wusste nie in der Weihnachtszeit, wohin mit diesen ganzen Kuchen.
Jetzt aber weißt du es auch nicht.
Da wir uns ja vor der Weihnachtszeit befinden, klappt das. Ja, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Also ich habe gedacht, weil ich ja weiß, dass du auf Gesundheit, also natürlich auch qua Herkunft und Ernährung großen Wert legst, gehen wir jetzt mal ins Gegenteil und
mal
so ein Stück Kuchen geht, ne?
Ja, und auch gerade hier diese Beispiele aus Italien, die essen Weißbrot, die trinken Vino, die machen Pasta, aber mit Liebe und das ist ja jetzt nicht das asiatische Essen, sondern es geht alles, wenn man es genießt und ich finde auch, so ein Törtchen darf keine Sünde sein. Also man muss und sollte auch solche Dinge zu sich nehmen.
Also ich bin da 1000% auf deiner Seite. Also
werde den morgen mal anschneiden.
Alles in Maßen. Gibt es denn eine Riesenparty irgendwie zum 50.?
Ich bin aber, einerseits ja, andererseits bin ich jetzt nicht so der Party-Hengst, aber dieses Mal werden doch ein paar Leute zum Tanzen und zu einer schönen Party eingeladen werden.
Sehr gut. Mhm. Gibt's was, was du dir wünschst? Weil du ja eben gesagt hast, die Hälfte hast du rum. Also dann ist es ja vielleicht doch irgendwie so ein Abschnitt, wo du sagst, Thema Gesundheit lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja das, was über allem steht. Mhm. Hast du was? Oder bist du jemand, der sich Dinge vornimmt oder sagst, das könnte ich noch verbessern oder das will ich noch lernen? Oder?
Es gibt noch so ein paar Sachen. Dennoch glaube ich, das hat gar nicht so viel mit dem Alter zu tun, sondern so Lebensphase. Also ich glaube, Midlife-Crisis wird nicht kommen. Ein paar Dinge, die ich noch vorhab, versuche ich dann einzubauen, wenn es passt. Aber jetzt nicht so in der zweiten Lebenshälfte muss ich noch dieses und jenes, das ist weniger.
Aber du bist ja ein neugieriger Mensch, das habe ich gelernt. Mhm. Was bedeutet für dich Neugier? Spaß, Freude, Neues entdecken?
Ja. Also ich verstehe selbst bei meinen Kindern manchmal nicht Langeweile. Das kenne ich nicht, weil ich finde, dafür gibt es zu viel spannende Dinge. Manchmal mache ich vielleicht zu viel. Da muss man sich dann wieder fokussieren. Aber mich interessieren fremde Welten, neue Welten. Bin da sehr neugierig, möchte die erleben. Und ich finde, das hält einen auch so wach und offen sein, über den Tellerrand hinausschauen. Also das sind so Eigenschaften, ich lebe die auf jeden Fall.
Mhm. Ich habe mit einem Psychologen gesprochen, auch im Podcast, der sagt, Langeweile ist wichtig, die muss man auch lernen. Mhm. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber hinterher, als ich länger drüber nachgedacht habe, doch, weil du ja gerade sagst, vielleicht ist es ein bisschen viel. Ich glaube mal, Langeweile auszuhalten sind super wichtige Momente. Weißt du, was ich meine?
Ja, plus aus der Langeweile entsteht wieder was. Ne? Wenn ich die zulasse und sage so, ich bin jetzt Kind, ich sitze jetzt hier in so einem Raum, mir ist langweilig, was ich gut nachvollziehen kann. Und dann werde ich aber kreativ. Dann werde ich sagen, wow, was kann ich jetzt machen hier im Raum, dass mir nicht langweilig wird. Also ich glaube, es ist einerseits eine gute Basis für, ja, dann werd mal kreativ, dann schau mal, was du da so aus dem Moment machen kannst. Und das, was du sagst, sehe ich so auch, ich muss auch mal das Hier und Jetzt aushalten können. Es passiert gar nichts. Ne? Und was zeigt mir denn Körper, Seele und Geist? Also ja, kann ich gut nachvollziehen.
Mhm. Also du bist Unternehmer, du bist der Chef von Ottomol, was viele kennen, eine Marke mit unheimlich viel Kraft. Du bist Investor, investierst in Startups, hast ja auch bei der tollen Sendung lange mitgemacht, die Höhle der Löwen. Wo dich alle haben verhandeln sehen und einsteigen sehen oder eben nicht einsteigen sehen in verschiedene Ideen. Und diese Firma Ottomol, die ist ja viel früher auf dich zugekommen, als du es wahrscheinlich wolltest mit 33, weil dein Papa verstorben ist und dann warst du von jetzt auf gleich der Chef.
Mhm.
Du hast die Geschichte schon ein paar Mal erzählt.
Mhm.
Hast du das Beste draus gemacht, was du dir gedacht hast und dein Vater sich gewünscht hast?
Also für meinen Papa kann ich jetzt augenblicklich nicht sprechen, aber ich glaube, der wäre sehr stolz. Also wir beide waren auch mal eine Zeit lang zusammen in der Firma und da prallten so unterschiedliche Generationen und Führungsstile und gewisse Einstellungen aufeinander. Aber wir waren immer ein super Team, nicht nur jetzt zu Hause und unter dem Firmendach, sondern wir haben auch tolle Reisen zusammen unternommen und viele Abenteuer gemeistert. Also wir waren schon ein richtig geiles Team. Wie das jetzt die Mitarbeiter sehen und die Welt da draußen, ich glaube, es war vom Zeitpunkt gut, dass vielleicht auch die jüngere Generation Themen wie, was passiert in den Online-Welten, was gibt's für neue Kanäle, also du weißt ja selber, wenn du heute dich mit TikTok und Twitch und solchen Dingen auseinandersetzen musst, da sind wir ja auch schon eigentlich zu alt für. Und dennoch, wenn man da offen ist und solche Wege auch geht, ist das für eine Firma, glaube ich, wichtig und richtig, damit man da keinen Zug verpasst.
Aber warst du denn bereit mit 33? Also es war ja einfach da. Also sicherlich, es ist so, wie du sagst, du kannst natürlich die Firma, du bist damit groß geworden, du weißt, wie dein Papa getickt hat. Aber warst du für das alles bereit? Oder ist es vielleicht sogar besser, wenn man gar nicht so bereit ist und das einfach auch ausprobieren kann?
Ich war bereit, Also es war sicherlich viel und meine größte Sorge war, was denken die Mitarbeiter, die Führungskräfte, bleiben die alle an Bord oder denken die, ah, jetzt kommt hier so ein Jungspund und ich gucke mich lieber schon mal um. Die sind alle geblieben, das war für mich ein Zeichen, die fühlen sich sicher und wohl. Ich musste super viel lernen, also auch wenn man sagen kann, ich kannte schon die Orthomol und die orthomolekulare Medizin und ich konnte meinem Papa über die Schulter schauen, war das alles Neuland und du möchtest es ja dann noch besser machen, damit die Leute auch sehen, guck mal, der Junge reift und wächst, aber mit 33 so einen ganzen Laden zu führen, ist sicherlich jetzt nicht unbedingt dann so gesund. Also hätte man es anders kreieren können, glaube ich, wäre es der gesündere Weg gewesen, aber dann so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, kann auch manchmal gut sein und ich habe es nie bereut. Ich glaube, es war vom Timing vielleicht wirklich dann passend.
Aber wärst du es denn auf jeden Fall geworden, der Nachfolger?
Weiß ich nicht. War auf eigenen Wegen. Ich hätte aber, glaube ich, immer, wenn es dann gekommen wäre, bevor es in fremde Hände geht, Nils, willst du nicht, hätte ich bestimmt im Sinne der Mitarbeiter, der Orthomol, dieser Leidenschaft dann mich dafür entschieden.
Mhm. Was war das größte Abenteuer, was du mit deinem Vater so erlebt hast auf den Reisen? Hast du eins im Kopf?
Ich würde sagen, Guatemala. Wir sind durch den Busch. Da war noch so ein Indio dabei, der uns auf so Stätten geführt hat, archäologische, die so nirgendwo auf der Karte vorhanden waren. Also nach dem Motto Indiana Jones, jetzt zeige ich euch mal was ganz Verborgenes. Und es war aber auch so, obwohl wir uns so ein bisschen vor den Moskitos geschützt hatten, ich hatte auch so ein NATO-super Autan mit, hat nicht viel geholfen. Also wir merkten plötzlich, dass unsere T-Shirts nicht nur nass waren, sondern sehr, sehr schwer und schwarz. Und dann sind wir nur noch gelaufen. Und der ganze Boden war sich aber immer am Bewegen, weil überall waren Löcher. Und die ganzen Taranteln sind dann vor einem entschwunden. Nicht, dass sie einen jetzt angegriffen hätten, aber es war schon spooky. Also man kam sich vor wie in Indiana Jones, Akte X, ich weiß es nicht. Und merkte, okay, hier, das ist die grüne Hölle, das ist Dschungel, das ist echt. Und das war schon spannend. Wir kamen auch nicht mehr zurück von dieser Stätte, weil das Auto hat dann nicht mehr so mitgemacht. Also wir hatten schon coole Abenteuer, aber das aus Guatemala haben wir oft noch drüber gesprochen. Das war schon special.
Gut, aber du bist ja wieder zurückgekommen, sonst würden wir uns ja nicht hier im Campus treffen.
Bin wieder hier.
Das wollte ich gerade sagen. Also ihr habt euch dann wahrscheinlich abholen lassen. Bist du ein materieller Mensch eigentlich? Jetzt, also alle, die das hören, sagen natürlich, okay, Otto Mohl, CEO, du hast das Erbe angetreten. Ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, logischerweise. Bist du jemand, der das auslebt? Bist du eher bescheiden oder gönnst du dir das, was du möchtest?
Also ich würde mal sagen, ich gönne mir das, was ich möchte. Ich habe so, wenn du mich jetzt hier siehst, ich war jetzt nie der Uhrenklunker Markenmensch. Aber wenn ich jetzt sage, das ist schon was, das finde ich kostbar für mich persönlich, dann würde ich es mir leisten. Also dennoch, glaube ich, sind wir sehr gesund mit Geld aufgewachsen und bescheiden, selbst genügsam, dass man auch sagen kann, du, das ist jetzt nicht normal. Und die schönste Freiheit ist, oder der Luxus ist eben diese Freiheiten zu haben. Dass man sagen kann, wenn man jetzt möchte, kann man eine schöne Reise antreten. Man könnte sich ein schönes Auto gönnen. Man kann den Kindern Dinge ermöglichen, die man so selber vielleicht damals nicht hatte. Also das, glaube ich, habe ich und trage ich immer in meinem Bewusstsein. Aber ich würde nicht unbedingt sinnlos Geld ausgeben oder es zeigen wollen.
Aber bist du denn großzügiger Papa? Oder?
Ja, ich bin großzügig, aber dennoch kriegen meine Kinder ein geringeres Taschengeld als viele anderen. Wenn man das so hört in den Klassen, ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber da denkt man manchmal, was? In dem Alter kriegen die schon so viel Geld? Klar, ich habe zwei Töchter, also wenn die gewisse Wünsche haben, dann wird man sicher hier und da schwach. Und dennoch möchte auch ich, dass sie natürlich mit so einem gesunden Bewusstsein aufwachsen. Somit gibt es auch total vieles nicht. Ne?
Ja, kann ich total verstehen. Also ich habe auch zwei Töchter, die sind schon ein bisschen älter, aber ich hatte mit meiner Frau mal drüber diskutiert, macht so eine künstliche Verknappung Sinn? Ne? Also rein theoretisch, geht das jetzt? Ginge das? Aber machst du es nicht und sagst dann, okay, wenn du das möchtest, dann musst du eben selber was dafür tun. Ne? Also irgendwie die Mischung hinzukriegen, ist, glaube ich, so eine Kunst. Ne?
Also, ja, dass sie so ein bisschen merken, ne, was ist das? So wie wir früher auch irgendwo Jobs gemacht haben und gemerkt haben, 10 Mark zu verdienen, was bedeutet das? Und
was war das für ein Job,
auszugeben,
den du gemacht hast?
Also ich habe immer gerne so ein bisschen Malerarbeiten oder Wascharbeiten, also so Sachen, die man eher so private. Und dann bin ich gerne so in diese Café, damals erste Coffeeshops. Ich habe in Bonn immer neben dem Studium gerne gearbeitet, also so mit Mensch, aber auch mit Kaffee und in so einer coolen Atmosphäre. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch ein bisschen im Museum gearbeitet, weil ich so als alter Amerikanist in Bonn da ein bisschen was bieten konnte, aber nicht immer. Also so verschiedene Jobs, auch in der Automol natürlich, Ferienjob, Trinkfläschchen geschüttelt und mit den Ladies da gepackt, wo man erstmal gemerkt hat, wie fingerfertig die waren und wie schnell die waren und ich wollte da mal mithalten. Und also ich finde es gut, wenn man lernt, einen Job, Geld verdienen. Und dann ist das nochmal was ganz anderes, wenn du dann losgezogen bist und du hast dir für ein paar Mark eine 3-Fragezeichen-Kassette gekauft. Ne? Das tat gut.
Und warst du dann der Sohn vom Chef oder warst du ein, heute würde man sagen, Minijobber?
Klar bist du irgendwo der Sohn vom Chef, aber wenn du ehrlich und ich glaube auch, sehr bodenständig rüberkommst, dann wirst du irgendwann auch als der Nils, als der Mensch so akzeptiert. Aber klar, am Anfang, wenn man da jetzt am gleichen Tisch sitzt und Packungen packt, dann gucken die auch erstmal und überlegen sich, worüber sie sprechen. Nach 2-3 Wochen sieht das dann schon anders aus.
Verschwimmt das so ein bisschen. Ja. Ich will gerne noch einmal zurückkommen auf deinen Papa. Vermisst du ihn sehr? Weil ich habe meinen mit 29 verloren. Mhm. Und ich erwische mich heute noch, bin ein bisschen älter als du, dass ich denke, dass ich das jetzt nicht mal mit ihm teilen kann, zerreißt mir echt manchmal das Herz. Hast du solche Momente auch?
Ja, also mein Papa und ich waren ein echt gutes Team und ich habe Seiten gelebt, die er nicht hat leben können und umgekehrt. Also wir haben uns da auch immer super ergänzt und da waren wir eigentlich auch immer im Gespräch. Das ging immer sehr tief. War ein cooles Team und diese Gespräche, gerade so Vater-Sohn-Gespräche, die kann kein anderer kompensieren. Und ich hätte gerne so ein paar Gespräche noch mit ihm über was auch immer. Also das fehlt, aber es wird mir jetzt nicht regelmäßig so immer bewusst, ach, das wäre jetzt ja ein Zeitpunkt.
Aber führst du die in Gedanken? Also ich führe die manchmal so in Gedanken. Jetzt nicht ewig, keine halbe Stunde, aber manchmal stelle ich mir so vor, was würde der jetzt dazu sagen, mein Papa oder so.
Ja.
So einen kurzen Moment.
Wäre schon cool, den da bei manchen Entscheidungen oder bei manchen Themen nochmal so als Sparringspartner oder Instanz zu haben. Manchmal schmunzle ich aber auch und denke, ach, kriegt er doch so mit.
Ja, oder? Das denke ich auch. Ja, ich bin jetzt keiner, also glaube ist ja eh,
ja.
Gibt es ja verschiedene Sichtweisen, Standpunkte, also aber bin da auch jemand, der glaubt irgendwie, dass da irgendwas, irgendwie wird schon weitergehen. So, du wärst ja auch gerne Archäologe geworden, das ist eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn ich das richtig weiß, also ein bisschen Tibet, Maya und so weiter und so weiter. Wär das ein Leben mit Pinsel und so einer kleinen Kratzschaufel, hätte dich das erfüllt?
Nee. Also ich wollte gar nicht unbedingt die Archäologie. Ich bin damals in Bonn gelandet, weil es dort eine Ethnologie gab. Also du wärst Völkerkundler geworden. Da war es ein bisschen spezialisiert auf Mesoamerika. Also wir haben bei den Maya gebuddelt und da waren Profs für Südamerika und Nordamerika auch am Start. Aber es war mehr so dieses Ethnobotanik, Ethnohistorie. Überall konntest du eben auch dieses Ethno vorsetzen. Und mich hat immer interessiert, wenn ich in eine Kultur eintauche, dann ein bisschen tiefer und ehrlicher. Und dann habe ich vielleicht die Schlüssel von, ich weiß, warum die so ticken. Ich kenne die Schrift oder die Sprache. Ich kenne die Tradition. Ich kenne das Essen. Ich kenne vielleicht sogar die Religion. um sie dann besser zu begreifen. Und das wäre, glaube ich, dann auch zur damaligen Zeit in der Welt benötigt worden. Wir sehen ja auch heute diese ganzen kulturellen Konflikte, dass man sich in manchen Kulturen gut auskennt und dann vielleicht manchmal das Medium ist oder der Schlüssel, dass man Konflikte oder sonstige Probleme besser begreifen kann und dann hilft, dass dort wieder alles in Fluss gelangt, weil manche urteilen sehr schnell und wissen gar nichts über eine fremde Kultur und das wollte ich ändern. Aber ich wäre nicht der klassische Archäologe geworden, der in irgendwelchen Details sich da beim Buddeln verloren hätte. Das wäre mir auf Dauer, glaube ich, zu langweilig geworden.
Bist du jemand, der gerne Menschen begreift? Also kannst du ja. das mit rüberbringen in das Jetzt?
Absolut. Ich habe mich immer als Feldforscher bezeichnet, weil ich liebe es, zu beobachten, Menschen, Kulturen, Firmen, Brands, Startups zu begreifen. Und das macht mir Freude und mit diesem Tiefgang dann vielleicht diese begleiten zu können, das finde ich viel, viel kostbarer als einfach nur so auf der Oberfläche Zahlen, Analyse, fertig, das war's. Also ich brauche schon ein bisschen mehr Tiefgang.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zu eurem Unternehmen kommen, vertiefen wir gleich noch so ein bisschen, also dieses Verstehen der Prozesse und vor allem der Menschen, die diese Prozesse beginnen und dann auch begleiten. Also Jobs, Steve Jobs hat aus der Garage angefangen, Phil Knight, Nike-Chef, hat aus dem Auto Schuhe verkauft. Ihr habt aus der Garage auch angefangen mit Otto Mohl. Ist das so eine Klischeegeschichte oder ist es ähnlich? Also wirklich von ganz klein aus der Garage bis, habt ihr jetzt wie viele hunderte Mitarbeiter, das musst du uns da auch nochmal erzählen. Ist das wichtig, dass man vielleicht von da kommt und eben nicht woanders einsteigt?
Also für mich persönlich natürlich super wichtig, ist kein Klischee. Ich durfte die Garage oft spüren, weil die war auch nicht sehr hoch und da war unser Lager drin und dann hat man immer die Sachen nach unten in den Keller gebracht und da dann verpackt. Und ich habe mir echt häufig den Kopf gestoßen, weil man das dann doch wieder in gewissen Momenten vergessen hatte, dass die so tief war. Das brauchen wir aber jetzt nicht für diese Erfolgsstory-Nummer, ja, aus der Garage heraus und so weiter und so fort. Aber es begann eben wirklich in so einem kleinen Familienhaus und da waren zwei Mitarbeiter und heute sind wir 560. Und alle die, also einen habe ich noch, der diese Anfänge miterlebt hat, der Goran, die natürlich noch diese Garagen-Story kennen, das ist... Wow, ne? So wie wahrscheinlich bei allen, die irgendwie Mitgründer waren und wussten, ach guck mal damals, ne, da haben wir noch die Dose aus dem LKW verkauft und heute stehen wir in jedem Supermarkt.
Also, der Mathe Schütz ja auch, Red Bull, ja. Ne? Der hat ja auch seine, ist ja auch von Tankstelle zu Tankstelle
ganz
gefahren.
Ganz genau, ja.
Seinen,
und da war es ja auch noch Österreich von wegen Inhaltsstoffen und dann kamen sie das erste Mal nach Deutschland. Und ich glaube, wenn du so eine Geschichte miterlebt hast, das ist schon toll. Aber es kommen natürlich auch viele Mitarbeiter, die sagen, gut, ne, eure Garage interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wie geht's denn weiter? Ne, wo geht's denn hin? Und es kann natürlich auch manchmal gefährlich sein, wenn Leute zu sehr in der Vergangenheit in diesen Gründerjahren festhängen und eher Bewahrer sind. Ne? Das heißt ja auch nicht immer, dass das dann funktioniert. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Geschichte mitgekriegt habe und ich erzähle sie gerne.
Die Frage ist ja, wenn wir jetzt mal auf deine Invests kommen, also im übertragenen Sinne investierst du in eine Garage, ne? Also in viele kleine Garagen und eine davon wird vielleicht mal eine große Firma. In was für Garagen investierst du, wenn wir mal in dem Bild bleiben?
Querbeet. Also es ist super schwierig. Ich wollte immer auch da mal so einen Bereich festmachen und sagen, ich mache nur Tech, ich mache nur Finance, ich mache nur die... Wir haben alles so über die Jahre kennengelernt, von Bienen über Fahrradtaschen, von Handyschutzhüllen bis, also da ist alles dabei und da sind natürlich auch viele nicht mehr heutzutage da, also die gibt's gar nicht mehr. Andere entwickeln sich okay und dann gibt's auch ein paar, da kann man sagen, wow, richtig erfolgreich. Also wie in der ganzen Startup-Szene, 80% sind vielleicht dann nicht über 5 oder 10 Jahre überhaupt am Start. aber aus ein paar Prozent wird auch richtig was.
Ne? Mhm. Aber vielleicht kannst du uns das kurz erklären, weil du gesagt hast, du verstehst gerne Menschen. Also jetzt kommen Leute zu dir, die wollen natürlich dein Invest, dein Know-how, dein Geld wollen sie natürlich auch. Und deine Kraft der Vermarktung, dich als Persönlichkeit, natürlich ein Wahnsinnsnetzwerk hat und. Also worauf setzt du? Auf was guckst du als erstes? Klar, Produkt, logisch, das muss dich überzeugen. Und was dann?
Dass das Team brennt. Also dass du merkst, im besten Falle, es sind drei Leute, die haben richtig Ahnung, die sind mit voller Leidenschaft dabei, haben vielleicht auch schon das ein oder andere so schön und clever vorbereitet, aber die sind so aufgeteilt von, da ist einer, der kann Marketing, da ist einer, der kann Vertrieb, da ist aber auch einer, der hat ein bisschen Ahnung von Zahlen und das Team wird definitiv Erfolg produzieren. Es gibt natürlich auch welche, die meinen, sie können Marketing oder sie meinen, sie beherrschen die Zahlen und du merkst, da fehlt noch was. Ne? Das waren bisher, glaube ich, auch unsere besten Erfolgsstorys, wo einfach ein gutes Gründerteam am Start war, mit einer coolen Idee, mit einem coolen Produkt, mit einer coolen Dienstleistung. Aber die sind meistens erfolgreicher als welche, die gerade in den Anfängen vielleicht so ein paar Rollen noch nicht besetzt haben. Dass das dann wächst und dass man sich später auch mal einen Controller oder nochmal einen Digital-E-Commerce-Spezialisten oder sonst wen an Bord holen kann, klar. Aber wenn am Anfang schon ein cooles Team da ist, dann habe ich da immer ein besseres Gefühl.
Mhm. Mir fällt gerade eine Geschichte ein. Ich habe mal in einer Jury gesessen, da haben sich 10 Startups vorgestellt und da war auch relativ viel Geld im Topf. Mhm. Und ich sollte die Präsentation bewerten, der Startup sozusagen. Waren auch mal alleine, mal zu zweit, mal zu dritt und jeder hatte so seinen Part, auch vor allem aufgeteilt in die Parts, die du gerade genannt hast. Und ich würde mal sagen, da waren 3 Top-Ideen dabei, jetzt aus meiner Laiensicht, die konnten aber überhaupt nicht präsentieren. Mhm. Das war wirklich, da musstest du so ein bisschen, also Fremdschirm ist jetzt übertrieben, hast du echt gedacht, hast du denen die Daumen gedrückt, dass jetzt der nächste Subjekt-Prädikat-Objekt, dass es jetzt irgendwie funktioniert. Da habe ich schon gedacht, eigentlich müsste man, wenn jetzt jemand präsentieren will und Geld will von irgendeinem Investor, du musst es erstmal mit denen eigentlich ein bisschen trainieren und sagen, pass auf, wenn ihr nicht kommunizieren könnt und den Leuten vernünftig und simpel und pointiert erklären könnt, was ist eure super Idee? Warum sollen die Leute kommen? Ja? Da habe ich gedacht, das ist ja ein Wahnsinns-Delta. Ne? Also von der Idee und des Verkaufens, also das hat mir richtig leid getan, fast schon.
Aber vielleicht fehlte dann da der coole Vertriebler, ne? Weil also ich habe Leute erlebt, da würde ich sagen, die Idee war gar nicht so cool, aber die haben es so dermaßen cool rübergebracht. Ja, aber es gehört dazu. Also wenn du nachher was Tolles hast, musst du es eben auch toll verkaufen. Ne?
Ja, absolut. Aber was war dein bestes Invest? Hast du so einen Liebling, auf den du, also nach Automol, es ist ja deine Kernkompetenz logischerweise.
Ich habe immer noch einen Liebling und zwar ist das Green Monkey. Mhm. Die waren recht früh mit einer richtig coolen Idee dabei und zwar, ich muss ein bisschen ausholen, der Sia hat lange in so einem Handyshop gearbeitet und hat einfach immer gesehen, das kennen wir ja auch, im Hintergrund an den Wänden, diese ganzen Hüllen, dieses ganze Plastik und 2 Jahre später kannst du es eigentlich in Müll werfen, weil neue Handys, neue Serie am Start und so weiter. Und der ist dann hingegangen und hat gesagt, Mensch, ich kriege aber auch Schutzfolien hin und kann das personalisieren und kann das maßgeschneidert jedem Gerät anbieten, ob du eine Apple Watch hast, ob du einen alten Knochen hast oder das Neueste vom Neuesten, weil ich habe einen Hochpräzisionscutter, habe dann die Folie, die du willst, ob das jetzt Antiviren sind oder eine ganz besondere Panzerschutzfolie oder Anti-Blue Light oder Privacy und du hast in ein paar Sekunden deine passende Folie, also Hunderte von Geräten, die dann sozusagen bedient werden konnten. Und du hast kein Müll mehr. Hm. Und die machen das richtig gut. Also das war so ein Paradebeispiel von Sia und Björn, waren damals in der Höhle der Löwen, haben das auch super verkauft. Wusstest, die sind nicht nur gut im Vertrieb, die sind auch gut im Marketing. Und der Björn im Hintergrund, der konnte richtig zahlen und die Mannschaft ist gewachsen und die machen es heute noch toll. Also ist für mich über so eine lange Zeit das Paradebeispiel für ein gutes Startup.
Mhm.
Green Monkey, also wow.
Ist es eigentlich schwerer, ein Erbe anzutreten? Also das Erbe muss ja verwaltet werden. Es gibt die Familie, die wahrscheinlich drauf guckt, wie wird denn, was wird denn aus dieser Firma? Mhm. Es gibt die Öffentlichkeit, die drauf guckt, die sagt, mal gucken, was jetzt mit Automol passiert, wenn der junge Nils mit 33 da reingeht. Ist das schwerer, als zu sagen, ich mach was selber? Also du kennst ja jetzt auch die Sicht der Jungunternehmer und die Kraft auch des Neuen, ne? Was du hast das bekommen, aber du hast ja die oder spürst du das, was die auch spüren, diese Kraft des des Neuen, des ich will das voranbringen, ich will was erfinden, ich will.
Da haben wir uns als Automol, wir haben ja auch das Dach der Automol Innovations, wo mehr Gesundheitsprodukte und Startups begleitet werden, die so ein bisschen näher an der Gesundheitswelt von der Automol sind. Und mit der Rockbrand begleite ich ja, wie gesagt, Startups von Bienen über Fahrradtaschen bis Handyfolien. Und dieser Spirit tut unglaublich gut. Also wenn man spürt, was das sind ja ganz junge bei bis hin zu schon erfahrenen Gründern. Und das tut auch unserer Firma gut, ne? Dass man sich gegenseitig befruchten kann. Wir können ein bisschen Know-how, wir können vielleicht ein paar Themen den jungen Startups dann bieten, wie auch umgekehrt. Und ich glaube schon, dass wenn man dann Erfolge produziert, es in der Außenwelt natürlich viel angenehmer angenommen wird. Weil sonst hast du immer dieses, ja, der hat es ja geerbt. Ne? Also ich meine, was musste der schon tun für seinen Erfolg?
Nervt dich das?
Nee, am Anfang fand ich es manchmal unfair, weil man, finde ich, auch dann so ehrlich sein muss und sagt, naja, wie war es denn bei mir jetzt vor 16 Jahren und wo stehe ich denn jetzt? Aber das ist ja vielen egal. Die gucken ja einfach nur, du, das ist jetzt die dritte Generation, das ist jetzt die vierte Generation und die haben doch so sich ins gemachte Nest gesetzt und nichts dafür getan und alles wäre ja auch so erfolgreich geworden. Den kann ich das so nicht erklären, möchte ich auch gar nicht. Da, glaube ich, hätte man es einfacher, wenn man sagt, du, ich habe diese Firma gegründet und schau her, ich habe sie da und da hingeführt. Das ist dann natürlich für den Blick von außen einfacher zu sagen, guck mal, das verbinde ich jetzt mit dem. Ne? Bis zu einer zweiten, dritten, zehnten Generation werden die Leute natürlich nicht so unterscheiden können, wer ist denn für welche Erfolgsphase der Firma oder der unterschiedlichen Produkte verantwortlich gewesen. Fand ich am Anfang komisch, habe ich dann so angenommen, juckt mich recht wenig.
Ja, das ist ja gut, wenn man so cool ist. Also wir haben jetzt zwei, drei Freunde, die wollen jetzt auch ihr Unternehmen, also Mittelständler, weitergeben an die nächste Generation. Und ich spüre, wenn ich mit den Jungen spreche, also sind ein Mädchen und zwei Jungs, das ist ein wahnsinniger Druck für die. Mhm. Also weil natürlich die Generation davor auch ganz klare Vorstellungen hat, wie das noch zu sein hat und so, und die müssen es und wollen aber eigentlich nicht, weil sie gar nicht das ertragen wollen, ne? Also dieses Brennglas.
Fände ich auch falsch. Also ich meine, mein Papa hätte niemals von uns das erwartet. Ne? Ich fände es auch nicht gut, wenn ich meinen Kindern generell irgendeinen beruflichen Lebensweg vorgeben würde. Fände ich falsch. Wenn da einer wirklich Lust hat, kann man sich das anschauen, weil sonst geht das in die Hose. Und man sagt ja nicht ohne Grund, erste Generation baut auf, zweite führt noch ein bisschen weiter und die dritte versäuft es. Ne? Das passiert ja auch oft. Und
Wisst ihr, welches Beispiel gibt's da?
Och, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne...
Ihr seid die zweite Generation. Ne?
Du bist die zweite. Also wer auch immer danach folgt, der kann tun, was er möchte. Aber es gibt viele Übergänge, die nicht funktioniert haben. Wie du schon sagst, auch die... Papas, die dann sagen, ja, ich lass los und ne, super, dass du es machst, sie lassen dann nicht los. Ist nicht immer so einfach, darum, ja, muss jeder selber entscheiden.
Und wann sagst du, ich warte jetzt auf den Nächsten, der es macht, egal ob es die Kinder sind oder einer in der Firma, wo du sagst, das wäre ein richtig, richtig guter Mann oder Frau, das weiterzuführen?
Ich habe die Struktur jetzt schon ein bisschen um- und aufgebaut. Ich meine, morgen werde ich 50. Mhm. Ja, und ich finde es immer falsch, wenn man dann so kurz vor Ende schnell sagt, ui, wir müssen hier was tun. Also die Truppe ist toll von bis. Ich mache mir gar keine Sorgen und sehe dann jetzt schon, wenn ich mich aus gewissen Tagesthemen rausziehe, dass es funktioniert. Alle denken ja, sie sind unersetzlich. Wenn ich morgen weg wäre, ich glaube, nach 5 Wochen würde kein Hahn mehr danach krähen. Also es ist immer so dieses, manche wollen sich ja auch unersetzbar machen. Ich finde es gesund, wenn man früh genug eine Struktur hat, wo man weiß, ob ich da bin oder nicht. Es funktioniert und dann kann man sich auch wieder um andere Themen kümmern. Also mache ich mir gar keine Sorgen, wann auch immer der Zeitpunkt sein sollte. Ich habe noch große Freude und möchte noch viel erreichen, aber die Struktur ist schon da und da wären viele Köpfe, auf die würde ich mich verlassen können. Also steht schon.
Mhm. Hast du denn so eine Arbeitswoche, wo du sagst, okay, also ganz oft wird ja so in Stunden gemessen, mhm, also kommt morgens als Erster, geht abends als Letzter, was ja gar kein Qualitätsmerkmal ist, nee, also wenn man lange da ist. Wie machst du's? Bist du da 20, 30, 40, 50 Stunden? Bist du eher am Telefon von zu Hause, von wo auch immer?
Ganz unterschiedlich. Also ich war immer der Erste, aber nicht, weil ich da zeigen wollte, guck mal, ich bin schon da. Sondern ich fand und finde immer noch diese Morgenstunden super, weil noch nicht so viel Mensch da ist. Also es ist noch so friedlich. Ich für mich persönlich kann dann nochmal so zurückschauen oder in den Tag schauen, vieles abarbeiten, bevor dann so diese Menschen, diese Meetings, diese ganzen...
Was heißt früh?
Ich war oder versuchte immer so kurz nach 6 am Start zu sein. Muss aber auch sagen, dass ich dann immer gerne so ein bisschen körperliches Training, Fitness eingebaut habe, um dann auch in dieser Meetingkultur, in diesem Sitzzustand besser überleben zu können. Und finde es dann auch schön, wenn dann so die ganzen Mitarbeiter peu à peu kommen und es wird langsam lebendig. Andere sagen, ich war zum Beispiel früher im Studium, war ich eher abends später produktiver. Das war so mehr meine Zeit. Ja, und so hast du mal mehr Außentermine, dann hast du heutzutage ja auch mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten auch viel digital, was man super einbauen kann. Also ich brauche gar nicht in Stunden, ich bräuchte jetzt auch nicht mehr dieses Zeigen, guck mal, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, der geht. Das ist heutzutage so unterschiedlich. Mhm. Und dafür gibt's Leitzeiten, dafür gibt's Homeoffice, dafür gibt's digitale Möglichkeiten, um genau das Gleiche zu liefern. Am Ende zählt das Ergebnis.
Aber du bist okay als Chef, wenn die sagen, ich komme jetzt am Dienstag, mache ich Homeoffice und Mittwoch auch, oder gibt es für euch
Regeln? Ich bin, glaube ich, da nicht der allerbeste Ansprechpartner, weil ich glaube immer noch an Mensch und Präsenz und dass da viel mehr passiert, wenn wir hier so aufeinandertreffen. Das kann ich nicht alles digital kompensieren, aber ich versuche mich schon in die jungen, neuen Generationen reinzufinden und verstehe auch, warum die Einstellung oder das Arbeiten ein anderes geworden ist. Aber ich finde, man muss immer so einen Mittelweg finden. Und das haben ja auch andere Firmen schon gezeigt. 5 Tage Homeoffice ist auch nicht immer gesund. Wenn du es ihnen gar nicht anbietest, wirst du auch nicht alle glücklich machen. Also so der Mittelweg ist es, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Habt ihr eine Meetingkultur oder hast du eine? Ich finde nichts Schlimmeres als 3-Stunden-Meetings, wo es überhaupt nicht vorangeht und jeder immer das Gleiche erzählt. Ja. Also das ist in den Medien, kommt das vor? Ja, also wie ist es
bei euch? Nicht nur in den Medien. Ja, also es gibt Meetings, da finde ich, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir nicht genug Themen auf dem Tisch? Nein, dann lass es uns doch ausfallen lassen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es viele, die das dann auch ganz gut finden. Dann gibt es so eher kreative Meetings, da kann schon mal was entstehen. Da sollte man, finde ich, auch ein bisschen Zeit im Gepäck haben. Und dann gibt es welche, die kann man eigentlich ganz aus dem Kalender streichen, weil man sagt, du, da brauchen wir uns hier eigentlich gar nicht alle an einen Ort treffen. Also sehr unterschiedlich, aber manche finden es natürlich auch toll, sich zu mieten. Und das Ergebnis ist dann nicht immer so wow. So.
Du hast eben schon Fitness, Sport angesprochen, also dass dir das wichtig ist. Du bist ja so ein Sportfan, Sportfreak. Was steht im Vordergrund? Weil wir sind ja gerade hier bei im Campus von 360. Es gibt jetzt 360 Pedal. Die ziehen das jetzt alles ein bisschen größer auf. Was ja eben mit Sascha Brese schon gesprochen, ein Geschäftsführer hier. Welcher Sport fasziniert dich im Moment am meisten?
Also ich tauche gerade in die Pedal-Welt ein, weil die will ich begreifen. Also wäre ich wieder Feldforscher. Ich komme aus dem Tennis und ich dachte immer so, ja, Pedal, also ein-, zweimal gespielt. Du hast keinen Surf, du hast keinen coolen Topspin. Verstehe ich gar nicht, ne? Und ich wollte das verstehen. Und diese Begeisterung, die ja nicht nur jetzt hier in Deutschland rüber schwappt, sondern kann sich das bei den Spaniern angucken, in Skandinavien, UK schwappt gerade richtig rüber, USA. was begeistert die Leute.
Also die Holländer sind ja auch wahnsinnig stark.
Alle wahnsinnig gut unterwegs und ich begreife es langsam. Also ich verstehe, warum diese Faszination Paddle so viele Menschen erreicht. Und so habe ich das immer gelebt. Also ich war auch lange Skateboarden, als so diese erste Skateboardwelle aus den USA rüberkam, war auch mehr als nur ein Sport. Es war ja so ein Lifestyle, es war...
Ja, Titus war das doch, ne? Oder nicht?
Ja. Ja. Titus hat als Deutscher es hier rübergebracht, aber so in Düsseldorf kriegtest du dann Paul Peralta, Vision, Santa Cruz, die ersten Decks für 164 D-Mark.
Und da bin ich ja komplett blank, da kannst du mir jetzt alles erzählen, ja gut.
Ja, früher, davor gab es BMX, war ja auch so eine Welle, habe ich nicht so. Ich fand Basketball super, ich mochte aber auch gerne mal hier Tischtennis oder Badminton, Billard, Dart.
Also alles selber gemacht? Oder
alle was? Sportarten, super interessant. Also mich kannst du mit allen Sportarten eigentlich begeistern.
Aber was hält dich fit?
Fit hält mich auf jeden Fall Beachvolleyball, Tennis, Paddle. Die Zeit darf ich mir dann auch nehmen, also sonst kriege ich auch irgendwann Ärger. Und ich versuche auf jeden Fall...
Von wem kriegst du Ärger?
Ja, eine Familie möchte einen ja auch nochmal irgendwo ein bisschen haben. Und wenn du jetzt sagst, du, also jeden Abend, da spiele ich dies, da spiele ich das. Ich habe jetzt auch gerade beim Paddle Leute gesehen, die sind verrückt, die spielen fünfmal die Woche, die spielen Stunden hintereinander. Ob sich das jetzt einer leisten kann oder nicht, das wäre dann ein bisschen too much. Also da muss man, finde ich, auch so einen Mittelweg finden. Aber nee, ich finde das super schön, mit Menschen Spielspaß zu haben. Und morgens versuche ich dann eben von Rücken, Bauch, Beine, Po alles so in Form zu kriegen, damit man auch weiterhin gesund alt wird. Und das so in der Kombination gelingt ganz gut.
Gibt es ein Mittel mit Otto Mull, wirst du 100?
Das wäre wissenschaftlich sicherlich nicht tragbar. Wir haben für die Silver Golden Ager schon ein ganz cooles Produkt, das Automol Cell Protect, weil die Wissenschaft ja merkt, Longevity ist ein großes Thema.
Ich ist kann ja Wahnsinn, wie viel Kohle die Leute da reinpulvern, ne? Also auch Hormone und so. Ich meine, das ist jetzt nicht euer Thema, aber da gibt es ja die wahnsinnigsten
Ideen. Unglaublich. Ne? Und es gibt ja goldene Cremes für 240 Euro. Also für jeden ist was dabei. Wir sagen zumindest, dass diese interessanten Inhaltsstoffe, die die Zellteilung ein bisschen aufhalten, in das eine oder andere Produkt gehören. Aber ich würde niemals mich trauen zu sagen, das ist jetzt dein Jungbrunnen und damit schenke ich dir 10 Jahre. Aber die Forschung ist da weiter gut dabei und ich glaube, da werden uns sicherlich noch ein paar ganz coole Inhaltsstoffe dann in Zukunft begegnen, mit denen man das eine oder andere tun kann, glaube ich schon.
Also auf das Paddle müssen wir gleich nochmal zurückkommen, aber was mir jetzt gerade einfällt, ist diese Kraft der Marke, die ihr habt, also Otto Mull. Also es ist ja egal, wenn du jetzt irgendjemanden hörst, vielleicht in der Apotheke oder sagt, ja, ich fühle mich gerade nicht so, bin irgendwie ein bisschen müde und ein bisschen schlapp. Der Apotheker sagt ja sofort, ich habe Otto Mull. Und der sagt ja nicht, also ich habe A, B, C, Otto Mull und D. Wie kriegt man die Kraft hinter so eine Marke? Also wo ist das, wie ist das möglich?
Also du sprichst die Apotheker an, das sind ja auch oft die PTAs, ne? Das sind ja zigtausend, die da...
Also das ist da, wo ich es mitkriege. Ne?
Ja, ja. Also, ja. Ärzte ähnlich, wir haben mit Ärzten angefangen, die haben ja nur empfohlen, die haben es ja nie verschreiben können oder hatten da was von. Und ich glaube, dass wir natürlich auch viele Ärzte überzeugen konnten mit der Wissenschaft, dass das wirklich diese medizinische DNA hat und nicht irgendwie irgendwas zusammen gesetzt und in irgendeiner Dose, sondern es hatte wirklich immer nach Studienlage Hand und Fuß. Dann hat der Arzt das oft selber am eigenen Körper ausprobiert, dann bei seinen Patienten und hat einfach gesagt, es funktioniert. Ja? Und wenn ein Produkt wirkt oder funktioniert, dann empfiehlst du es ja auch weiter, würdest du ja genauso machen. Und so ist es dann später auch in der Apotheke gelungen, die Leute einfach durch die Wirkweise mit viel Geduld, das war ja auch nicht von heute auf morgen, dann mit diesen wissenschaftlichen Produkten zu überzeugen. Und Wir haben viele Fans, also glaube ich auch gerade PTAs und in der Apotheke, weil sie einerseits selber das nehmen und andererseits es mit einem guten Gewissen dann ihren Kunden empfehlen können, weil sie wissen, damit bist du gesünder unterwegs. Und das hat sich dann über die Jahre und Jahrzehnte so aufgebaut.
Ne? Mhm. Kaufkraft ist ja auch ein Thema, logischerweise. Also man muss sich alles leisten können. Spürt ihr das? Also können die Menschen weniger ausgeben für das Add-on sozusagen, also für so Zusatzprodukte, oder ist genau das Gegenteil? Alles um mich herum ist nicht so gut, jetzt tue ich mir was Gutes.
Also ich glaube, natürlich für jedes Portemonnaie, für jede Zielgruppe ist sicher ein Produkt da. Bei unseren Kunden merkst du, sie sind überzeugt, sie haben vielleicht dann auch mit der Wissenschaft ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt irgendwo mir ein Röhrchen im Supermarkt hole. Aber am Ende muss es wirken und es muss passen, weil dann investiere ich ja in meine Prävention oder in meine Gesundheit. Und ich glaube, dass Gesundheit wächst, ne? Weil unsere Generation wird älter, aber die Jungen, die ich heute so erlebe, wie viel Zeit und Geld die schon in Ernährung, in Fitness, in vielleicht dann auch Supplements investieren, weil sie einfach genau wissen, was für sie richtig ist und was sie da brauchen. Also ich glaube eher, dass es wächst. Einerseits die sagen, ich muss ein bisschen mehr was für mich tun, weil wir in Deutschland sind immer noch ein Krankheitssystem, Reparaturdienst, keiner achtet wirklich auf die Ursachen deiner Symptome oder aufs Ganzheitliche, wie in anderen Kulturen. Und ich glaube schon,
welche Kultur würdest du da ganz kurz, wenn ich da anlage, welche würdest du sagen, macht das am besten?
Zum Beispiel, die sind da richtig gut unterwegs. Da werde ich ja, wie auch Rechtsanwalt und andere Jobs, nur so lange bezahlt, solange ich gesund bin. Oder USA ist gezwungenermaßen präventiv besser unterwegs, weil nicht so viele krankenversichert sind. Aber das kommt eben immer mehr. Ich weiß, wenn ich nicht selber was für mich tue und in meine Gesundheit investiere oder in meinen Lebensstil, dann wird es später teuer. Und ich glaube, da sind wir erst in den Anfängen und somit, man kann das dann immer runterbrechen. Aber was ist wer bereit, für sich und seine Gesundheit zu investieren? Und wir können nur sagen, das wächst ja nicht nur in Deutschland, es wächst ja weltweit in allen Generationen, dass Menschen Zeit investieren, Geld investieren und immer aufgeklärter unterwegs sind.
Hm. Kommen wir zurück zum Pedal. Also wenn ich das eben zwischen den Zeilen so ein bisschen interpretiert habe für mich, also du bist begeistert vom Pedal, du spielst es gerne, aber die zweite Ebene ist, kann es auch ein Geschäft sein? Baue ich Plätze? Wie groß ist das Potenzial? Wie viele Leute spielen das noch nicht, die es eigentlich spielen könnten, oder spielen es nur nicht, weil es zu wenig Plätze gibt? Ist das sozusagen Spiel und Business, was sich da vereint?
Ja, glaube ich schon. Also ich könnte mir einerseits vorstellen, ich denke mal aus der Automobilbrille, welche Sportarten kann man da begleiten? Was gibt es noch nicht? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um dann vielleicht einen Sport mitzupushen oder dafür was zu tun? Und ich sehe bei Pedal noch ein riesiges Potenzial. Also ich glaube, wenn man sich überlegt, und das hätte vor 5 Jahren ja auch keiner gesagt, dass die Spanier, die uns ja bestimmt 10 Jahre voraus sind, wo junge Spieler schon mit Pedal aufgewachsen sind, die haben das im Blut, die werden international alles besiegen, was heute da ist. Aber dass die auch fast 20.000 Courts bei sich haben und jetzt schon Sandplätze getoppt haben, wer weiß, vielleicht wird das die Nationalsportart
Nummer 1. Also mehr Pedal als Tennisplätze.
Ja, genau. Ja. Also das ist ja schon jetzt über so eine lange Zeit ein Indiz dafür, dass das keine Trendsportart ist, die wieder verschwindet. Und dann guckt man sich die Skandinavier an und dann guckt man sich noch ein paar andere Länder an. Und dann versucht man das auf Deutschland zu übertragen und guckt, was ist denn gerade da? Was wird noch passieren? Und ich glaube schon, dass schöne Orte geschaffen werden könnten, wo vielleicht auch noch ein bisschen mehr Community vor Ort ist, weil das, was jetzt funktioniert, eine Halle ist immer ausgebucht, völlig unpersönlich.
Total.
Jeder Zentimeter ist
ein bisschen schäbig, fast schon. Ne?
Ja, so
ein
man
bisschen
kommt dirty, da rein und denkt so, oh mein Gott, ne? Und die Dusche willst du ja gar nicht angucken. Da es aber noch keine Alternativen gibt, gehen die Leute da ja hin und sagen, ja, Hauptsache, das Dach ist 13 Meter hoch. Wenn daneben dann doch vielleicht ein coolerer Bau wie jetzt eurer mit ein bisschen Liebe und Leidenschaft, mit einer coolen Community, mit Mensch entsteht, würde ich den später dann wahrscheinlich, ich persönlich, eher auswählen. Und das wird ja alles noch kommen. Ja, und dann kommen die Sponsoren und dann kommen die Ligen und dann kommt diese ganze Vermarktung, was kann ich denn noch machen mit Padel? Und das jetzt so zu beobachten und mal zu schauen, wo könnte man selber einen Beitrag dazu leisten, finde ich schon interessant.
Mhm. Wo ist der nächste Court sozusagen von dir zu Hause ungefähr? Wie viel, also nicht, dass wir wissen wollen, wo du spielst, aber sondern wie weit ist er weg?
Ach, ich würde sagen, ein paar Kilometer, aber das ist auch ein, den würde ich jetzt, wenn ich eine nähere Alternative hätte, nicht aufsuchen.
Okay,
das heißt, ich muss dann schon eigentlich immer nach Düsseldorf und Köln.
Ja.
Und das, was ich da gesehen habe, da waren auch schöne Beispiele, auch welche, wo ich sagen würde, oh mein Gott. Und immer voll, immer voll.
Ja, total. Also Mallorca, da gibt es natürlich auch Plätze ohne Ende und da passiert jetzt gerade genau das, was du sagst. Ne? Also die verbinden diesen Lifestyle, ne? Also wirklich coole Locations, ne? Also mit coolen Cafés, Stores. Na bar.
Bis hin zum Style. Es gibt aber dann ja so 50er und dann hast du diese kleinen Röckchen und dann kommt noch ein DJ und dann.
Ja.
Du kannst da so viel mehr noch mitgestalten. Das ist erst der Anfang hier.
Ja, bin mal gespannt, wo das hingeht. Also du wirst Plätze bauen.
Nee, so ein klassischer Plätzebauer möchte ich nicht werden. Da kloppen sich jetzt gerade ein paar andere, sollen sie mal machen. Nachher geht's, glaube ich, eher um. Wie kannst du dem Sport auf einer ganz anderen Ebene begegnen? Ne? Und das hieße auch da wieder das, was die Spanier schon drauf haben, oder du kannst das jetzt auch auf den Fußball oder auf den Basketball, andere Sportarten übertragen. Wie kümmerst du dich nachher um Nachwuchs? Hast du nachher eine Adresse, wo du sagst, das ist das Racketdach für ne, Paddle Tennis und aus diesem Raum werden aber richtig geile neue Spieler geboren, die dann auch mal international angreifen und so weiter. Also nur Halle bauen und die voll machen, das wäre mir etwas zu langweilig.
Hm. Ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß gar nicht, ob sie stimmt, das musst du uns jetzt sagen. Entweder bist du komplett nackt oder komplett angezogen in einen Teich oder Fluss vor deinem Unternehmen gesprungen, stimmt das?
Angezogen in einen Teich vor meinem Unternehmen?
Oder nackt, das ist. Ich weiß weder, ob die Überlieferung stimmt, noch weiß ich, ob es nackt oder angezogen war.
Also das Einzige, was mir einfällt, wir hatten mal so eine Jubiläumsfeier mit allen. Da waren wir auf Mallorca und es war schön warm und ich bin dann nachher aber nicht als Einziger mit Klamotten in den Pool gesprungen. Aber in unseren Teich würde ich generell, glaube ich, nicht springen.
Und, ist das ein Automolteich, oder?
Naja, wir brauchten bei dem einen Gebäude, wir haben ja verschiedene Standorte, so eine Art Löschwasserbecken. Mhm. Ne? Und da freuen sich auch hin und wieder mal ein paar Enten und es ist aber jetzt nicht, wow, da kannst du auch nicht tief abtauchen. Nackig war ich, glaube ich, auch noch nicht unterwegs und das könnte es gewesen sein. Also vielleicht.
Eine Geschichte, die mir überliefert worden ist, die aber den Kern nicht so ganz trifft, den ich mir erhofft habe. Aber ist ja manchmal recherchiert man am Thema vorbei, weißt du? Ist doch herrlich. So zum Schluss, diese Geschichte mit 100 auf Sardinien oder in Okinawa.
Ja.
Wie sehr reizt sich das? Also ein geruhsamen Lebensabend unter Olivenbäumen oder am Meer.
Also wenn ich so drauf wäre wie die, fände ich das super. Ich hoffe, dass diese Kombination richtiger Ort mit der richtigen Bewegung, also die bewegen sich ja nicht, weil sie sagen, ich mache jetzt mal Marathon, sondern gehört einfach zu deren Leben. Ob das jetzt ein Schafhirte ist oder eine Mama, die dann richtig lecker kocht. Mit den richtigen Menschen so drumrum, richtige Geisteshaltung, alles. Und dann gesund mit 80, 90 da so unterwegs sein, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wäre ein Traum, ja.
Schönes Schlusswort, wie ich finde. Nils, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke und ich dachte, jetzt kommt noch eine Fußballfrage.
Nein, wir können gerne noch über Fußball sprechen, aber wir sprechen die ganze Zeit über Fußball. Deswegen haben wir gesagt, wir sprechen heute ausnahmsweise mal gar nicht über Fußball, sondern über den Mensch, der dahinter dem steckt, was er macht, mit viel Leidenschaft und viel Ehrgeiz.
Schlau, hast du gesagt, ne?
Schlau?
Ja.
Ja. Schlau, erfolgreich und öffentlich. Ich habe aber auch gelesen, du öffentlich möchtest du eigentlich gar nicht so richtig. Also so Red Carpet-mäßig hast du nicht so richtig Bock drauf, stimmt das?
Also ich habe es hier und da mal erlebt und also ich vermisse nichts, wenn man da nicht unterwegs ist. Gibt sicherlich schöne Anlässe, aber nö, da gehe ich lieber mit ein paar lieben Leuten sportlich mich betätigen. Also ich brauche das nicht.
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner Party.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Und ich hoffe, dass dann noch andere clevere, schlaue
Unsere Liste ist voll und lang.
Also muss ja nicht nur Fußball sein.
Nee, wollte ich sagen. Also jetzt Spielmacher, Menschen von allen Seiten, ja, haben wir cool, viele, die noch kommen und die uns hoffentlich auch so wie du ihre Geschichte erzählen und uns so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was sie ausmacht und wie sie es hinbekommen haben. Vielen Dank.
Ja, viel Erfolg und bis ganz bald.
Danke.
Tschüss.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.